bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter an seine Ernte aussende. Oder mit anderen Worten, bittet Jesus, dass er Arbeiter an seine Ernte aussendet. Und das ist das, der Gedanke, den wir heute Morgen mit euch zusammen betrachten wollen. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, warum wollen wir als Gemeinde darum bitten, dass Jesus Arbeiter in seine Ernte aussendet, in diese Welt, damit Menschen zum Glauben kommen. Warum will er das? Und als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich so, wenn wir die Bibel lesen, von Anfang bis zum Schluss und den roten Faden durch die ganze Heilige Schrift sehen, dann sehen wir, dass Gott den Menschen geschaffen hat, er wollte mit den Menschen Gemeinschaft haben. Er sagte im ersten Buch Mose, lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sind, damit wir mit ihnen Gemeinschaft haben. Gott möchte mit uns Menschen, die er geschaffen hat, Gemeinschaft haben. Und wenn wir dann in Offenbarung lesen, was dann zum Schluss passiert, und diese Stelle möchte ich lesen, Offenbarung 7, die Verse 9 bis 12. Ich werde aber nicht über diesen Text predigen. Ich wollte nur uns, dass wir diesen Blick sehen, wie Gott den sieht, warum wir um Arbeiter bitten sollen. Da lesen wir, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt, standen sie vor dem Thron, vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Diesen Lobpreis schlossen sich die ganze unzählbare große Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an und sagten, Amen. So ist das, riefen sie. Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen. Geschwister, wir sind keine charismatische Gemeinde, aber ich wünschte mir an diesem Moment, dass wir alle laut Amen sagen könnten. Sind wir damit einverstanden? Amen. Danke. Mein Freund, mit dem ich in Moldawien unterwegs war, wir waren mit einer Gruppe und einer, der war jung bekehrt, und dann haben sie ihn gebeten, Waldemar, könntest du dein Zeugnis erzählen? Und dann hat er erzählt und die ganze Gemeinde hat mitgefiebert mit seinem Zeugnis, wie er sich bekehrt hat, zum Glauben gekommen ist. Und dann sagten die immer, Amen, Slava Bogu, preis dem Herrn. Und auf einmal war es ihm zu viel, was sie Amen sagten, dachte er so, ich muss mich hinsetzen. Und er sagte, gut, dann werde ich mich hinsetzen. Und dann sagten sie, nein, nein, erzähl weiter. Sie haben so miterlebt mit dem Ganzen. Geschwister, leben wir mit dem Ganzen mit, was in der himmlischen Welt, in der Vision Gottes passiert? Gott möchte Menschen zum Glauben führen. Gott möchte Menschen bewegen, dass wir im Reiche Gottes Arbeiter sind. Aber oft ist es nicht zu sehen. Ich möchte ein Beispiel erzählen von einem schottischen Prediger, der in seiner Gemeinde gepredigt hat. Kannst du bitte weitermachen? Das ist der Mann, der durch diesen schottischen Prediger zum Glauben gekommen ist. Er hieß Robert Moffat. Dieser schottische Prediger hat gepredigt die ganze Zeit in seiner Gemeinde und keine Menschen kamen zum Glauben. Und in einem Jahr bekehrte sich ein kleiner Junge. Und er pflegte jeden Morgen in die Gemeinde zu kommen, zu beten. Und so betete er auch für diesen Junge, für diesen Robert. Er hat für ihn gebetet. Und in diesem Morgen kam ein Diakon zu ihm und sagte, ja, du bist ein Prediger bei uns in der Gemeinde, aber nicht vieles passiert hier bei uns. Keine Bewegung da. Keiner bekehrt sich nicht. Nichts ist los hier. Naja, sagte der alte Mann mit Tränen in den Augen, ich tue, was ich tun kann. Ich bete, vorbereite mir jeden Sonntag zur Predigt und pflege für die Gemeinde zu beten und für die Menschen, mit denen wir leben. Aber da ist nur ein Knabe zum Glauben gekommen, voriges Jahr. Ja, sagt er, das ist das. Nur ein einziger Knabe ist zum Glauben gekommen, sagte der Diakon. Nachmittag hat der Prediger sich wieder in der Gemeinde hingekniet und hat für die Menschen gebetet und für die Gemeinde gebetet. Und dann kommt dieser Robert zu ihm und sagte zu dem Pastor, sagte, ich wollte fragen, wenn ich fleißig arbeiten werde und gut in der Schule sein werde, gut lernen werde, wäre das dann möglich, dass ich auch ein Prediger werde? Und dann sagt der Prediger zu ihm, ja, bei Gott ist alles möglich. Wenn du das machen wirst, dann werde ich für dich beten. Vielleicht kann ich auch ein Missionar werden, sagt er. Ja, sagt er, wenn Gott dich aussendet, dann kannst du auch ein Missionar werden. Das ist dieser Robert, der hier vor uns sitzt. Er ist hier alt. Er ist 1759 geboren in Schottland, ist dort zum Glauben gekommen. Und als er ein junger Mann war, ging er nach Afrika. Er hat in Afrika ganz vieles gemacht, hat dort ganz aktiv im Dienst gewesen. Er hat eine Sprache entwickelt für die Afrikaner damals oder Schrift. Sie haben die Schrift entwickelt und so, dass die Menschen, die nicht lesen konnten, haben sie denen das beigebracht, dass sie lesen konnten, haben die Bibel übersetzt und haben diese Bibel dem Volk gegeben. Das ist diese Ntswana-Sprache, die haben sie weiterentwickelt. Und aus dieser Arbeit ist eine große Missionsarbeit entstanden. Als seine Tochter dann groß war, hat sie dem David Livingstone geheiratet, der ein ganz erfolgreicher Missionar in Afrika war. Nach dieser Arbeit sind ganz viele Gemeinden entstanden, viele Menschen sind zum Glauben gekommen in ganz Afrika. Und diese Entwicklung zieht sich bis heute in Afrika von diesen Männern, die dort aktiv in dem Dienst waren. Nur ein einziger Knabe, für den der schottische Prediger gebetet hat, ist zum Glauben gekommen und Gott hat Großes getan. Ich möchte bitten, dass ihr das zweite Bild aufmacht. Das ist eine Familie in Weißrussland. Sie heißen Sergei und Tanja. Sie sind da vielleicht nicht ganz gut zu sehen. Die Frau steht da rechts mit der Gitarre und der Mann, Sergei, steht links. Sein Ehepaar, sie beide in der Bibelschule waren, haben sich dort kennengelernt, haben geheiratet und hatten drei Kinder. Und so haben sie einfach den Herrn gefragt, Jesus, was können wir für dich tun? Und so wurde er berufen als Prediger in einer Gemeinde in Weißrussland. Und haben sie dort angefangen, den Dienst. Und die Gemeinde war ganz klein, das war ein ganz kleines Grüppchen. Und dann sind sie Sonntag noch immer Nachmittag, wo er dann die Predigt gehalten hat, sind sie in ein Kinderheim gefahren und haben dort Kinder besucht, haben die Kinder Kindergeschichten erzählt und haben sich mit diesen Kindern beschäftigt. Und eines Tages hat er ihnen das beide auf ein Herz gelegt, von diesem Kinderheim Kinder zu sich nach Hause zu nehmen und die für Jesus zu erziehen. Und so haben sie drei eigene Kinder und sechs Kinder haben sie aus dem Kinderheim genommen, sechs Junges. Ich sage, Sergei, warum hast du nur Junges genommen, warum habt ihr keine Mädels genommen? Du hast nur ein einziges Mädchen zu Hause und alles hier Junges aus dem Kinderheim noch mit deiner eine Tochter hier. Und dann sagte er, mein Ziel, unsere Vision ist das, dass diese Junges Prediger des Evangeliums werden. Ich weiß nicht, sagt er, was daraus wird, aber das ist unsere Vision, das ist unser Ziel, daran arbeiten wir hin. Und ich durfte von der Bibelmission, durften wir damals ihr Haus bis Ende fertig machen mit einer Gruppe aus Minden, aus einer Gemeinde. Wir haben da später aus einer anderen Gemeinde, sind wir dann nochmal hingefahren und durften in diesem Familienkinderheim durften wir einen Hühnerstall aufbauen, damit sie dort so eine kleine Wirtschaft hatten. Ich möchte bitten, dass ihr jetzt das nächste Bild zeigt. Und einer von den ersten Kindern war der Nikita. Nikita hat mir selbst seine Geschichte erzählt. Er wuchs im Kinderheim auf und als er so ungefähr 10, 11 Jahre alt war, hat er gesagt, ich will nicht hier bleiben. Er hat seine Papiere geklaut im Kinderheim und wollte er seine Eltern aufsuchen. Nur er stellte dann fest, als er nach Hause kam, dass sein Vater im Gefängnis war und die Mutter eine Alkoholikerin war und so arm lebte, dass sie gesagt hat, was willst du eigentlich hier? Ich brauche dich nicht, ich habe genug Kinder hier zu Hause. Ich brauche dich nicht noch. Ich habe dich abgegeben und sehe, dass du zurückkommst, von wo du gekommen bist. Und sagt er, ich war 11 Jahre alt. Sagt er, was sollte ich machen? Ich sagte, fühlte mich so verloren in dieser Welt. Sagte, ich nahm meine Papiere und habe mich wieder im Bus reingesetzt und sah, dass ich zurück zum Kinderheim kam. In diesem Kinderheim kam Sergej mit Tanja hin und haben ihn dort kennengelernt und haben ihn dann auch zu sich nach Hause genommen, haben ihn dann erzogen. Um die Geschichte kurz zu machen, ist er zum Glauben gekommen, hat angefangen, in der Gemeinde zu predigen. Und in dieser Zeit kam eine Familie aus Italien nach Weißrussland und sie haben ein Kind gesucht, was sie adoptieren wollten. Und dann hatten die Behörden gesagt, nein, Kinder unter 18 Jahre, die gesund sind und fähig sind, die geben wir nicht in anderen Länder. Das fehlt noch gerade. Wir brauchen selber Menschen, die bei uns arbeiten und gesund sind. Aber wenn ab 18 Jahre, wenn sie dann die Entscheidung treffen, dann ist eine Möglichkeit da. Und als dieser Nikita dann 18 Jahre alt war, hat diese Familie ihn wieder aufgesucht und er durfte adaptiert werden von der Familie in Italien. Dort hat er jetzt seinen Beruf gemacht und hat sich dort in der Gemeinde angeschlossen. Er hat zu den Eltern nur gleich gesagt, sie waren keine Christen, hat er gesagt, ich bin Christ und ich möchte in eine christliche Gemeinde gehen und ich, wenn ihr mich adaptiert, dann bitte ich auch, dass ihr mich da nicht hindert. Und was Interessante passiert ist, er nimmt seine Mutter mit zum Gottesdienst, also seine Adoptivmutter jetzt, und sie kommt dort zum Glauben in Italien, in der Gemeinde. Geschwister, das macht Gott, wenn Gott Menschen beruft, um im Reiche Gottes zu dienen, zu arbeiten, damit Menschen zum Glauben kommen. Ich möchte bitten, dass ihr jetzt die andere Folie aufmacht. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Nun, wir haben diesen Befehl von unserem Herrn Jesus, der ganz klar und deutlich uns gesagt hat, was wir zu tun haben. Ich möchte diesen Abschnitt lesen. Ich möchte lesen aus Kapitel 9, die Verse 32 bis 38. Und uns ein paar Gedanken einfach, dass wir darauf stehen bleiben, was wir daraus für uns lernen können. Als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme, und die Volksmenge verwunderten sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Die Pharisäer aber sagten, durch den Fürsten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter und seine Ernte aussende. Jesus, als er gewirkt hat, hat er seine Macht gezeigt, dass er die Macht über Krankheit hat, die Macht hat über Dämonen, die Macht hat über Besessenheit und die Macht hat, Menschen zu heilen. Menschen sind verloren in dieser Welt. Dieser Stumme, der zu Jesus gebracht wurde, er war nicht nur stumm, er konnte nicht nur reden, sondern er war auch besessen. Und er wurde zu Jesus gebracht. Er wurde selber dahin gebracht. Mir war das ein Bild, dass wir als Menschen wir sind unmündig in dieser Welt. Wir kommen unmündig in dieser Welt. Wir können nicht sprechen. Uns wird die Sprache beigebracht. Und wir werden in ein Land geboren und in einer Kultur hereingeboren, was wir nichts dazu tun können. Und wir werden in dieser Welt hineingesetzt, ohne dass wir vieles um uns herum bewegen. Jetzt Freitag auf Samstag nachts, sagt mein Arbeitskollege, wo ich mich von ihm verabschieden wollte, wo ich mein LKW ablade, ich habe meine Handschuhe runtergenommen, sagt er, ja, ich habe keine mehr, ich habe meine verloren. Und dann dachte ich so, der Handschuh ist nicht schuld, dass er sie verloren hat. Und mir war das auf einmal so ein Bild. Und ich habe dann die ganze Zeit, die ganze Nacht, wo ich dann nach Hause fuhr, darüber nachgedacht, so wie dieser Handschuh verloren ist, sind wir eigentlich in dieser Welt verloren. Wie Nikita sagte, ich fühlte mich so verloren. Die Menschen waren verloren, sie waren krank, sie waren hungrig, sie waren in Not, sie waren verloren. Nehmen wir mal das Beispiel von Lukas 15, wo Lukas uns berichtet von dem verlorenen Schaf. Versteht ihr, da steht immer dieses Wort verloren. Verlorenes Schaf, verlorene Drachme, verlorener Sohn. Alle sind verloren. Sind sie schuld daran? Nein. Junge Menschen kommen in diese Welt und so wie Hans in seinem Zeugnis erzählt hat, die Welt hat so vieles um mich herum geboten, dass ich auf einmal verloren war in dem Ganzen, was um mich herum passiert. So auch dieses, wenn wir dieses Beispiel von Lukas 15 lesen, von dem verlorenen Schaf, das ist mit der Herde mitgegangen, mit dem Ganzen mitgegangen, aber auf einmal hat es da einen Busch gefunden, wo vielleicht besseres Gras war und hat sich da in diesem Gras satt gefressen und auf einmal war es verloren, war es weg. Und als der Hirte nach Hause kommt, sieht er, die 99 waren da, aber eins war weg. Die Frau hatte eine schöne Kette mit Drachmen, eine Kette mit ihren Drachmen, und sie merkte auf einmal, von den 10 ist eins verloren gegangen. Ist abgegangen von dieser Kette, ist weg. Was macht sie? Sie räumt das ganze Haus auf und fängt an zu suchen. Und findet diese Drachme und freut sich, ruft die Nachbarn zusammen und sagt, ich habe wieder mein Schmuck ist wieder fertig, ich habe es wieder gefunden. Oder Jesus erzählt das von dem verlorenen Sohn. Ein Vater hatte 2 Söhne. Einer, der Älteste und der Jüngere. Und der Jüngere sagte auf einmal, Vater, gib mir das Erbe, was mir zusteht und lass mich gehen. Geschwister, viele von uns oder die meisten von uns, wo wir jung waren, nicht alle sind mit 10 oder 6 Jahren zum Glauben gekommen, aber viele von uns, die sind in den jungen Jahren einfach gesagt, ich will meinen Weg selbst bestimmen, ich will selber gehen. Und wir haben einen Weg eingeschlagen, der nicht gut war. Und wir haben Sachen getan, die Sünde waren, weil wir verloren waren, weil die Augen waren zu. Wir haben es nicht gesehen, was um uns herum passiert alles ist. Solange wir im Arbeiten sind und vieles in Beschäftigung sind, hat man überhaupt nicht richtig Zeit, um alles nachzudenken. Jetzt, wo ich LKW fahre und nachts allein auf der Straße bin und nur mit anderen LKW-Fahrern auf der Autobahn bin, habe ich so viel Zeit zum Nachdenken. Ich weiß noch, als ich zur Bibelschule ging, sagte Jakob damals mal zu mir, meine Bibelschule war, wo ich in Militärdienst war und meine Bibel gelesen habe. Jakob, ich denke oft an deine Worte, was du damals gesagt hast, mal, als wir nach Deutschland kamen. Ich habe so viel Zeit zum Nachdenken. Und wisst ihr, eines Tages, wir saßen zu Hause und erzählte ich das unseren Kindern und sagte, Helene, unsere älteste Tochter, Papa, sagst du, aber zu viel Nachdenken ist auch nicht gut. Aber ich sage, doch, das ist gut. Und auf einmal führte Gott mir einfach einen Weg und sagt, guck mal deinen Weg, den du gegangen bist, ohne mich. Und der Teufel hat mir auf einmal so einen Berg von Last aufgelegt, dass ich gesagt habe, Jesus, danke dir für deine Gnade. Danke dir für das Kreuz auf Golgatha. Danke dir, dass du gekommen bist. Und hast diese Last auf dich genommen und befreist uns davon. Ich brauche es nicht tragen. Ich bin frei. Danke dir dafür. Und das hat mich zu einem Lob eingestimmt, so wie wir in Offenbarung lesen. Ich könnte im LKW während des Fahrt nicht niederknien, aber ich habe einfach Gott gedankt, mit Tränen in den Augen habe ich gesagt, Jesus, danke dir, dass du erlöst hast und tausende von Menschen in dieser Welt, die befreit werden von dieser Last. Danke dir für deine Gnade. Danke dir, dass du der Herr bist und dass bei dir diese Weisheit ist. Und genau das hat Jesus getan, als er lebte,
Dann lesen wir hier, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium. Jesus hatte die Macht und Jesus blieb nicht an einem Ort, sondern Jesus ging von einem Ort zum anderen. Wenn wir das Land Galiläa nehmen zu der damaligen Zeit, der Geschichtsschreiber Flavius, er schreibt darüber und sagt, zu der damaligen Zeit in Galiläa waren Städte und Dörfer mit einer Einwohnerzahl ungefähr um die 3 Millionen Menschen. Das ist so groß wie Berlin ungefähr. Und Jesus ging da von einem Ort zum anderen, von einem Dorf zum anderen und er blieb nicht an einer Stelle sitzen und wartete, bis die Leute zu ihm alle kamen. Er ging immer weiter von einem Ort zum anderen und die Leute gingen hinterher und die Leute kamen zu ihm. Was hat Jesus gemacht? Jesus hatte in ihren Synagogen gelehrt. Synagogen waren Versammlungen, wo Menschen zusammenkamen, um das Alte Testament zu lesen, um die Schriften zu forschen. In seiner Heimatstadt in Kapernaum, als er war, dann sagt er, haben sie ihm aufgefordert, die Schrift zu lesen. Und er las aus Jesaja. Und er sagte, heute ist diese Prophetie in Erfüllung gegangen. Ich bin vor euch, ich bin der. Dann wollten sie ihn steinigen nach dem. Und er ging durch die Menschenmenge hindurch weg von ihnen. Geschwister, Jesus ist Gott. In Menschengestalt kam er in diese Welt und hatte den Menschen gelehrt in ihren Synagogen. Er predigte das Evangelium vom Reich. Die frohe Botschaft. Geschwister, dass wir erlöst werden, dass wir bekehrt werden, dass Menschen zum Glauben geführt werden, wie der Robert Moffat. Oder der Nikita oder wir oder du, ich oder du. Das ist die Gnade Gottes, die uns dahin geführt hat, dass wir das Evangelium gepredigt gehört haben. Dass jemand für uns gebetet worden ist. Gestern, wo ich die Präsentation noch vorbereitet habe, habe ich noch ein Bild reingestellt, wo ich selber drauf war, wo ich ein kleiner Junge war mit meiner Mutter. Aber dann habe ich das später doch rausgenommen. Und ich dachte einfach so, ich stehe heute hier vor euch, weil für mich auch gebetet worden ist. Meine Eltern haben für mich gebetet, meine Großeltern haben für mich gebetet. Und das ist Gnade Gottes, dass für uns gebetet worden ist. Und jemand hatte das Evangelium gepredigt. Jesus predigte das Evangelium vom Reich. Geschwister, und was er noch gemacht hat, er heilte die Menschen, die Krankheiten. Und jedes Gebrechen lesen wir hier in Vers 35. Was mir aber wichtig war in diesem Abschnitt, das ist, Jesus sah die Menschen. Und er war innerlich bewegt. Nun, wenn wir das so einfach so sagen, sehen und innerlich bewegt sein, sind zwei Begriffe, die wir sagen, okay, ich habe auch Augen, ich sehe es auch, was um mich herum passiert. Es bewegt mich auch ein bisschen, was da passiert, aber dann habe ich es wieder vergessen. Aber hier, wenn wir diese Begriffe untersuchen, was im Griechischen steht, sehen, heißt, er sah sie und hatte innerliche Unruhe in seinem Magen. Wisst ihr, wenn dieses Gefühl haben wir, wenn wir mal was... ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe ab und zu so ein Gefühl, wenn... Von meinem Temperament aus her, wenn ich mal irgendwann falsch beschuldigt werde und nicht so mich behandelt oder mich jemand nicht so behandelt, wie ich mir das vielleicht vorstelle, dann kommt in meinem Innerlichen ein Gefühl hoch, dass mein Magen anfängt, so zusammen sich zu drehen. Und ich merke, ich fange an, wütend zu werden oder böse zu werden. Ich kann mich nicht mehr, meine Gefühle nicht mehr kontrollieren. Innerlich bewegt zu sein. Das ist ein innerliches Bewegen in uns. Oder jemand erzählt vielleicht eine bewegende Geschichte und wir haben vielleicht so ein ähnliches erlebt und dann fängt es an, uns hier innerlich an zu bewegen, dass wir Magenschmerzen, Krämpfe bekommen. Und das tut weh. Das tut richtig weh. Wenn zum Beispiel, wir haben mit meiner Frau... Ihr wisst das alle, aber ich habe das schon oft erzählt. Wir haben ja zwei Kinder, sind heimgegangen, sind zu Gott, hat sie abgerufen. Sie sind in der Herrlichkeit Gottes. Aber wenn ich heute höre, dass bei jemand ein Kind stirbt, dann kommt bei mir dieses Gefühl hoch, diese Not, dieses Leid. Und ich sagte zu meiner Frau neulich, wir fuhren im Auto und ich sage, ich glaube, wir haben diesen Schmerz damals nicht bis Ende verarbeitet. Jedes Mal, wenn Ähnliches passiert, dann bewegt das in mir ein Gefühl, dass mir das Schmerz sehr wehtut. Geschwister, um euch ein bisschen zu erklären, was Jesus hier miterlebt hat. Er sah die Menschen und er wurde innerlich bewegt. Es tat ihm weh. Er hatte Mitleid mit denen. Warum? Was hat Jesus gesehen? Jesus sah, dass die Menschen erschöpft hingestreckt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. So wie das verlorene Schaf. Das war verloren. Ohne Herde, ohne Hirte, es war verloren. Der verlorene Sohn, der sich verirrt hat und hat gesagt zum Vater, gib mir das Erbe, ich will gehen in diese Welt. Er war verloren. Ohne Vater, ohne Familie, ohne alles. Und er hat alles verprasst, er hat alles hingelebt und er war verloren. Geschwister, und als Jesus diese Menschen sah, dann hat er Mitleid mit denen, weil sie ohne Hirte waren, ohne Führung waren, ohne Begleitung waren. Wisst ihr, wenn du darüber nachdenkst, wie wir in Sünde, was Sünde in unserem Leben ausmacht und wie wir darunter kaputt gehen, dann schmerzt das, das tut weh. Und das tut so weh, dass man sagt, wer erlöst mich von diesem Übel? Wann werde ich nochmal frei von dem Ganzen? Und genau das hat Jesus gesehen. Jesus sah diese Menschen und das wurde ihm zu einer Aufgabe. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Menschen zu retten. Warum hat er es gemacht? Nun, wenn wir Johannes 3,16 lesen, dann lesen wir, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die in ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott sieht uns Menschen und er weiß unseren Zustand, dass wir verloren sind. Und aus dem Grunde sagt er, ich liebe euch so, dass ich meinen Sohn sende. Und er wird euch von dem ganzen Übel freimachen. Er wird euch erlösen und er wird euch eine neue Gesinnung geben. Er wird euch einen neuen Geist geben, einen neuen Geist der Gerechtigkeit, einen neuen Geist der Heiligung. Er wird uns einen Geist geben, wo wir von diesem Übel frei sind. Und das ist das Ziel Jesu, wenn er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Er liebt uns Menschen und er möchte uns befreien. Das Ziel ist, dass diese Menschen, die befreit worden sind, ihn anbeten und ihn loben, wie wir in Offenbarung gelesen haben. Nun, wenn wir diese Schriftstelle so lesen, dann sagen wir, ja, dann geht es das, wie Jesus es sagt. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Die Ernte ist groß. Nun, wenn wir die Welt jetzt heute betrachten, dann sehen wir, dass wie viel Arbeit da ist, wie groß die Welt ist, wie viel Not und Leid in dieser Welt ist, wie viele Kriege es gibt. Man kann gar nicht aufhören, über das Ganze alles zu sehen. Naturkatastrophen. Ich habe jetzt noch in der Hand ein Video in der Hand bekommen von einem Mann, der mit Tuol Nation, mit der Mission in Haiti ist. 2010 wurde Erdbeben passiert, sind 1,5 Millionen Menschen ohne Obdach geblieben. Viele Menschen leben jetzt einfach in der Steppe, in provisorischen Zelten, haben sich dort diese Zeltlager aufgebaut und wohnen dort. Die Weltgemeinschaft hat vieles getan für diese Menschen, aber es ist noch viel Not da. Und so haben die von der Mission dort, wo sie dahin kamen und diese Not gesehen haben, haben gesagt, komm, lass uns für diese Kinder hier was machen, dass wir denen helfen, zur Schule zu gehen, dass wir denen Kleider geben, dass wir denen ein Heim geben, wo sie in Familien leben können, die ihre Eltern verloren haben. Geschwister, die Frage ist an uns heute, Sehen wir diese Not? Sehen wir diese Menschen um uns herum, die in diesem Zustand leben, dass sie ohne Herrn, ohne Hirte sind? Wisst ihr, es gibt ein Beispiel von Jesus, wo er einen Blinden geheilt hat. In Markus 8 lesen wir davon, und er hat diesen Blinden geheilt, und er fragte zu ihm: Was siehst du? Und er sagte: Ich sehe die Menschen wie Bäume. Wisst ihr, und mir kommt das, oder mir scheint das ab und zu heute so, dass wir in Wirklichkeit bis Ende dieses Mitleid oder dieses innerliche Gefühl über dem, was in der Welt oder was mit Menschen passiert, nicht bis Ende so mittragen. Dass wir teilweise auch gleichgültig geworden sind. Dass wir das übersehen. Wir sagen dann: Ach, das ist so viel Leid. Ich kann sowieso nicht allen helfen. Und alle wollen was von uns. Ich weiß, ich war früher mal in einer Gemeinde, und dann fragte ich die einfach, wir saßen am Tisch, zu Hause haben wir gegessen, ich sage: Was haltet ihr überhaupt davon, dass wir immer von der Mission zu euch kommen und erzählen und so? Und dann sagte ein Mann zu mir, sagt er: Ja, sagt er, ihr wollt nur unser Geld haben. Und dann hatte ich das. Was du fragst, das kriegst du dann auch. Sicher wollten wir Geld haben. Das war das primäre Ziel. Und da sagte ich: Schade, dass wir das so sehen. Schade, dass ihr hinter dem Ganzen nur das Geld seht. Schade, dass wir nicht sehen, dass was mit diesem Geld gemacht wird, wie Menschen geholfen wird und wie Menschen zum Glauben kommen, wie Menschen gerettet werden, dass Menschen umherhören und Gemeinden gebaut werden, Menschen eine Zeitschrift in der Hand bekommen und lesen und zum Glauben kommen, die Menschen die Bibel bekommen, anfangen zu lesen und zum Glauben bekommen. Und aus dem Grunde sagt Jesus zu seinen Jüngern: Was sollen wir machen? Sicher können wir nicht die ganze Welt retten. Wir können nicht die ganze Welt mit Geld helfen. Wir können nicht den ganzen Zustand der Armut erledigen. Aber ich denke, das will Gott von uns auch gar nicht. Ich denke, Gott will auch gar nicht, dass wir die ganze Not dieser Welt erledigen. Aber Gott möchte haben, dass wir darum bitten, dass Gott Arbeiter aussendet. Er sagt in Vers 38, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter an seine Ernte aussende. Arbeiter, die nicht ein Privileg haben und schön angezogen stehen und immer mit einer Tasche mit der Bibel da drin und predigen, sondern richtig arbeiten. Als wir bei dieser Familie, wo Nikita aufgewachsen ist, gewesen sind, haben wir dort gearbeitet. Mit Arbeitskleider haben dort gearbeitet. Wir hatten ein paar Jugendliche mit. Von diesen Jugendlichen, die sind nachher später ein paar Mal mitgekommen. Die haben gesagt: David, wo fährst du nächstes Jahr wieder hin? Ich möchte mit dir wieder mitfahren. Wenn ich sehe, ich kann was Gutes tun, dann will ich das machen. Und die sind ein paar Mal mit gewesen. Die Älteren von diesen Kindern sind nachher später mitgekommen. Die Männer sind mitgekommen, wo wir geholfen haben. Arbeiter. Arbeiten heißt zu dienen im Weinberge des Herrn. Geschwister, und das ist unsere Aufgabe, dass wir darum bitten, dass Menschen ausgesandt werden. Nun, zu bitten, den Herrn, dass er Arbeiter aussendet, hat mit einer Folge zu tun. Wenn du darum bitten wirst, kann sein, dass du der bist, der ausgesandt wird. Die Frage ist: Bist du bereit, dieses Gebet zu sprechen? Herr, sende Arbeiter in deinen Weinberg, in deine Ernte. Dann wird er dich nehmen und wird dich vielleicht dahinsetzen, wo er dich haben möchte. Und wird sagen: Jetzt bist du hier ein Zeugnis für mich. Zusammengefasst sagt uns dieser Text: Jesus hatte die Macht, er hatte die Kraft, Menschen zu heilen, zu retten. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, dass er hinging zu diesen Menschen. Und er hat ihnen das Evangelium vom Reich verkündigt, weil er diese Menschen sah, hat Mitleid mit denen. Und er sagte uns heute, was wir zu tun haben. Er sagt: Bittet den Herrn, dass ich Arbeiter aussende in meine Ernte, damit Menschen wie der Robert Moffett oder der Nikita oder ich und du zum Glauben kommen, damit Menschen diese Botschaft von Jesus hören und frei werden von dieser Last, von diesem Verlorensein zum Gefundenwerden, damit wir in sein Reich hineingesetzt werden. Der Herr möge euch segnen. Amen.